wenn du wüsstest, was Gott im Gebet mit dir vorhat. Vor kurzem in der Andacht hat Gerald Hede, mein Kollege, der Personalleiter ist für Europa, einen Satz so oder so ähnlich gesagt: Keine Mission ohne Gebet. Wenn doch, dann ist es nicht Mission. Keine Mission ohne Gebet. Ich habe mir Gedanken gemacht, stimmt es? Gibt es wirklich keine Mission ohne Gebet? Heute Morgen haben wir Aspekte gehört: Wenn du betest, dann hört Gott. Heute Mittag geht es eher um mich. Wenn du betest, was geschieht mit dir? Wenn du wüsstest, was Gott im Gebet mit dir vorhat. Jesus sagt mal in der Bergpredigt: Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Salz der Erde. Salz ist eine Verbindung von Natrium und Chlor. Wenn wir den Vergleich nehmen, dann würde ich sagen, wir Menschen sind wahrscheinlich eher das Chlor. Ätzend, stinkend, weil die Sünde uns zerfrisst. Und Chlor gibt es in der Reinform gar nicht in der Natur. Es ist immer eine Verbindung. Es gibt die Verbindung mit Wasserstoff, dann wird Salzsäure draus, noch ätzender. Aber es gibt eine andere Verbindung mit Natrium und dann wird Salz genießbar. Nun, wenn wir in die Verbindung mit Jesus Christus kommen, dann wird was Brauchbares aus uns. Aus dem sündigen Leben wird ein Leben, das für Gott gebraucht werden kann. Und da ist die Frage: Kennst du das? Und diese Verbindung geschieht durch ein Gebet. Wenn du betest, wenn du dein Leben Jesus übergibst, wenn du deine Schuld ihm übergibst, dann wird aus uns das, was uns zerfrisst und wo wir andere zerfressen, wird etwas Nützliches. Bist du diese Verbindung eingegangen? Es ist nur ein Gebet entfernt von dir, Jesus in dein Leben aufzunehmen, diese Verbindung einzugehen und für ihn da zu sein. Und wenn wir das bedenken, dann stimmt der Satz: Mission ist unmöglich ohne Gebet, weil wir Menschen dazu nicht in der Lage sind, wir sind nicht fähig. Wenn du aber schon Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast, wenn du diese Verbindung eingegangen bist, dann sagt Jesus: Du bist, ihr seid das Salz der Erde. Es ist also nicht die Frage, bist du Missionar, ja oder nein, sondern die Frage ist: Wo? Wo? Da können wir Ihnen helfen. Vorne im Carport, da gibt es einen Stand, da befindet sich Heiko und Christina. Und da können wir gemeinsam herausfinden, wo möchte Gott dich gebrauchen? Oder im Infowochenende eine Einladung, um gemeinsam zu erkennen, wo möchte Jesus dich haben? Im Gespräch miteinander und im Gespräch mit Gott können wir das herausfinden. Salz kann auch ganz unterschiedlich aussehen. Ich habe hier zwei Mitbringsel. Das eine von Thomas und Christina aus dem Himalaya. Ein ganz tiefroter, fast schwarzer Salzstein mit ganz vielen Mineralien. Ein anderer Salzstein von Bonaire, von Familie Palland. Ein ganz reines Salz. Das mineralhaltige Salz ist gut für den Körper, für manche Mineralien. Das hier ist gut für manche Filteranlage. Und wir merken, wenn wir im interkulturellen Dienst sind, es gibt ganz verschiedene Arten von Salz. Und jedes hat seinen Wert und seine Berechtigung und braucht es. Und deshalb braucht es auch weiterhin Missionare aus Deutschland, die ihren Geschmack mitbringen, aber auch aus anderen Ländern, die wieder anderes mit einbringen. Wir sind zusammengestellt, um uns gegenseitig zu ergänzen. Und das Wichtige bei dem, das Gebet, die Verbindung zu Jesus, denn wie es Johannes sagt, oder wie Johannes beschreibt, wie Jesus sagt: Ohne mich könnt ihr nichts tun. Es kann keinen Missionar geben ohne Gebet. Es geht nicht. Ja, wenn du jetzt vom Herbstmissionsfest zurückkommst und dich fragt morgen jemand oder nächste Woche jemand und sagt, was hast du denn gelernt über Gebet? Wie betet man denn? Was würdest du antworten? Wie betet man? Wie funktioniert denn das? Ihr dürft gerne mit mir reden, ihr dürft reinrufen. Was würdest du sagen morgen? Wie funktioniert Gebet? Danken. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Einfach sein Herz ausschütten. So funktioniert Gebet. Dieselbe Frage haben die Jünger mal Jesus gestellt und haben gesagt, Herr, lehre uns beten, wie funktioniert denn Gebet? Und Jesus hat eine Antwort gegeben und die möchte ich vorlesen aus Matthäus 6 und ich lese ab Vers 5 bis Vers 8. Und Jesus spricht, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Seltsam. Ich würde andere Dinge sagen, wenn mich jemand fragt, wie funktioniert Gebet? Jesus hat gestartet mit dem Wie beten, gar nicht mit den Worten. Er sagt, geh in dein Kämmerlein, schließ die Türe zu und bete dort. Aber wenn wir den Text genauer anschauen, dann entdecken wir, dass da eine ganz große Tiefe drin steckt. Jesus zeigt in dem Text zwei Optionen auf. Die eine Option ist, von den Leuten gesehen werden. Und die zweite Option ist, im Verborgenen und von Gott gesehen zu werden. Die Frage, die sich also stellt in dem Ort ist, von wem werde ich gesehen? Wer sieht mich? Und das bringt Jesus nicht nur hier im Gebet, sondern er bringt das Wort verborgen, kommt insgesamt 6-mal vor in der Bergpredigt. Und wenn wir Matthäus 6, Vers 4, da geht es um das Almosen. Dann in Matthäus 6, Vers 6, da geht es ums Gebet und Matthäus 6, Vers 18, um das Fasten. Und jedes Mal finden wir dieselbe Formulierung, denn dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Hier geht es um was ganz Tiefes. Gott sieht dich. Und wir kennen das von der Jahreslosung, wo Hagar in 1. Mose 13 sagt, Hagar nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Ein Gott, der mich sieht. Und gesehen werden ist eine ganz tiefe Sehnsucht eines jeden Menschen. Die Familie Palland, Mark und Maggie, die haben eine knapp einjährige Tochter, die Janie. Und sie waren bei mir im Büro und die Janie hat ganz glücklich in ihrem Buggy gespielt und war vor sich hingeblabbert. Und als sie gemerkt hat, dass ich sie anschaue, dann hat sie aufgeschaut und übers ganze Gesicht gestrahlt. Sie wurde gesehen. Ein tiefes Bedürfnis eines jeden Menschen. Wenn ein Krippenspiel ist, dann ist ganz wichtig, dass Mama, Papa, Oma, dass sie dabei sind. Das Kind will gesehen werden. Und um das Gesehenwerden hat sich eine ganze Industrie gebildet. Wenn wir denken, alles, was mit Schmuck, mit Schminken zu tun hat. Es gibt geniale Autos, die kein Mensch braucht, aber doch, um gesehen zu werden. gesehen werden, der Mensch schreit, gesehen zu werden. Und wenn wir heute die sozialen Medien anschauen, sei es Instagram oder TikTok oder was auch immer, dann hört man die Jugendliche förmlich schreien, bitte, bitte, lass mir ein Like da, find mich toll, schau, was ich mache und wer ich bin. Eine ganz tiefe Sehnsucht. Und wer nicht gesehen wird, und das können die Erzieherinnen und Lehrerinnen sicher und Lehrer sicher ja, berichten, dann kommt die negative Aufmerksamkeit. Bitte sieh mich an, nimm mich wahr. Eine tiefe Sehnsucht. Und was ist, wenn all das wegfällt? Dann klappt das alles zusammen wie ein Kartenhaus. Und jetzt sagt Jesus, geh in das Kämmerlein, geh ins Verborgene. Dort ist der Vater, der dich sieht, der nimmt dich wahr, der will dich sehen. Dort möchte er dich sehen, wo du alle Masken ablegen kannst, wo du nichts vormachen musst. Und das ist eine Sehnsucht, die wir Menschen im Herzen haben. Und diese Sehnsucht macht uns letztlich süchtig. In jedem von uns steckt Suchtpotenzial, weil wir gesehen werden wollen, weil wir die Sehnsucht haben. Und diese Sehnsucht möchte Gott im Gebet stillen. Und du hast die Wahl. Du kannst ins Kämmerlein gehen und von Gott gesehen werden. Oder du versuchst, auf der Straße zu stehen, dass andere dich wahrnehmen. Die Sehnsucht wird im Kämmerlein gestillt. Wo ist dein Kämmerlein? Mein Kämmerlein, mein liebstes Kämmerlein ist auf dem Fahrrad. Wenn ich morgens hierher fahre, habe ich 20 Minuten und ich genieße es. Und wenn man dann so schön über den Kraichgau und dann geht so ein Hügel hoch und dann sieht man schön, hat einen weiten Blick über den Kraichgau, das stimmt mich jedes Mal zum Lob an. Mein Kämmerlein, das Fahrrad, wo ich mit Gott alleine bin. Was für kostbare Zeiten. Wo ist dein Kämmerlein? Wo Gott dich sieht, wo du dich ganz bewusst unter Gottes Blick stellst. Ich möchte einen weiteren Aspekt noch beleuchten. Mir kommt immer wieder mal der Gedanke, oder kam der Gedanke, ist Gott nicht selbstsüchtig? Will doch Gott, dass wir ihn anbeten? Es gibt solche Herrscher, Könige, die ehrsüchtig sind, die lassen ihre Angestellten antanzen, um Ehrerbietung zu bekommen, um angebetet zu werden. Ist nicht seltsam? Möchte das Gott? Braucht er das, dass wir ihn ehren? Braucht er unser Gebet? Und wir haben gelesen, denn der Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Für was also das ganze Gebet? Er weiß es schon vorher. Und dass er wirklich so selbstsüchtig ist und von uns das Lob braucht, das glaube ich nicht wirklich. Bevor wir der Frage weiter nachgehen, möchte ich einfach mal sammeln, wie ist denn Gott? Wer ist Gott? Wir sehen Gott am deutlichsten in Jesus Christus. Und lasst uns einfach mal zusammensammeln, wer ist Gott? Ihr dürft es wieder einfach rausrufen. Heilig. Liebe, Vater, Licht, Gerechtigkeit, fröhlich, König, barmherzig, einfühlsam, gütig, treu, allwissend, allmächtig und wir könnten noch viel, viel mehr sammeln. Das ist unser Gott. Und wir lesen auch im Kolosserbrief, dass die ganze Fülle in ihm wohnt. Alles. Also er braucht nicht unser Lob, er braucht nicht unser Gebet. Aber wozu beten wir dann? Gott selbst kennt keinen Mangel. Das hat mal Augustin ausgearbeitet. Die Trinität, die in sich vollkommen ist. Und das ist nicht irgendwie ein alter, grauer Opa, der im Himmel sitzt, sondern Gott Vater, Jesus Christus, sein Sohn und der Heilige Geist. Und wir lesen das, sie lieben sich innig, gegenseitig. Sie verherrlichen sich gegenseitig. Jesus sagt, Vater, verherrliche mich. Es ist eine Dynamik da drin. In der Dreieinigkeit ist das alles abgebildet. Also uns braucht es da dazu nicht. Aber wenn in ihm die Fülle ist, dann hat auch das nochmal was ganz anderes zu sagen. Gott ist ein großzügiger Gott, ein Gott, der beschenken will, der sich verschenken will aus seiner Fülle. Und das ist das tiefe Geheimnis vom Gebet. Gott möchte dich beschenken. Von dem, was er hat, von dem, wer er ist, möchte er weitergeben. Und Augustinus schreibt, unsere Fähigkeit zu lieben ist ein Abglanz der Liebe innerhalb der Dreieinigkeit, zu deren Spiegel wir erschaffen wurden. Wir dürfen das, was Gott ausmacht, widerspiegeln in unsere Welt. Gebet und Mission gehört untrennbar zusammen. Aus der Fülle Gottes können wir nehmen im Gebet und dürfen weitergeben an andere Menschen. Und Paulus schreibt in 2. Korinther 3, Vers 18, und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung: Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, in dem wir das Ebenbild des Herrn anschauen und unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Im Gebet dürfen wir uns Gott nahen. Im Gebet dürfen wir Jesus, dürfen wir Gott anschauen. Und in dieser Verbindung verändert Gott uns in sein Bild. Und dort beginnt Mission. Er will dich, er will mich beschenken. Und der Psalmist bringt in Psalm 73, Vers 28 das auch nochmal zum Ausdruck, die Köstlichkeit, wo er sagt, ich aber darf immer nahe sein. Das ist mein Glück. Es gibt es immer wieder auf Karten, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Dort im Gebet werden wir verwandelt in sein Bild. Und das ist unser Glück. Dort werden wir zu Menschen, wie Gott es gedacht hat. Und deshalb dieser Satz beim Gebet, dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Im Gebet sind wir die Beschenkten. Und ich möchte noch einen Aspekt rausgreifen, der mir in der Leitung jetzt auch in letzter Zeit immer wichtiger wird. Viele haben schon gehört von der sogenannten VUCA-Welt. Das ist ein Akronym, wo versucht wird, so ein bisschen zu erklären, was denn unsere Welt ausmacht. Wenn du nicht weißt, was es heißt, macht nichts, ist auch schon überholt. Inzwischen gibt es schon wieder das Nächste, die Bunny-Welt. Bunny, ich sage es jetzt auf Deutsch, ist auch ein Akronym, englische Wörter, aber heißt, unsere Welt ist brüchig. Was dir heute Halt gibt, kann morgen weg sein. Sie ist ängstlich. Man hat keine Sicherheit mehr. Was wird morgen sein? Was kommt? Das Nächste ist nicht linear. Also ich kann nicht sagen, wenn ich heute mein Geld in die Aktie anlege, dann habe ich morgen so viel. Man weiß es nicht. Und sie ist unverständlich. Man kann die Zusammenhänge nicht mehr erfassen. Wenn man so will, ein bisschen salopp ausgedrückt, so die VUCA-Welt, das war so, heute stehen wir am Abgrund, morgen sind wir einen Schritt weiter. Wenn wir die Bunny-Welt nehmen, die jetzt seit den 2020er so ein bisschen das Management bestimmt, da heißt es eigentlich, gestern standen wir am Abgrund und heute sind wir einen Schritt weiter. Wir sind schon im Abgrund. Wie soll man sein persönliches Leben in so einer Welt gestalten? Wie soll Leitung in so einer Welt funktionieren? Ich weiß nicht, was morgen sein wird. Und ich finde es ein unendliches Vorrecht, dass wir Gottes Wort haben als Leitlinien, dass wir das Gebet haben, dass wir den Heiligen Geist haben. Und wenn wir uns auch als Leitungsteam treffen, wir wissen nicht, was wir entscheiden und welche Auswirkungen das morgen hat. Aber ich weiß, dass uns einer leitet, der die Vergangenheit kennt, der die Gegenwart kennt und der die Zukunft kennt. Und das heißt, das Wort Gottes ist ein Licht auf unserem Weg. Es zeigt uns den nächsten Schritt. Ich hätte gerne ein Flutlicht, wo ich dann weiß, okay, in 10 Jahren, da wird das und das passieren. Die und die Entscheidung muss ich treffen. Nein, muss ich nicht. Wir stellen uns im Gebet unter seine Leitung und vertrauen, dass der nächste Schritt der richtige ist. So wie damals unterschrieben wurde, dass der Buchenauer Hof gekauft wird mit Zittern, aber die Gewissheit, er lenkt's. Und es gibt einen tiefen Frieden für mein Leben, aber auch für die Leitung. Was für ein Vorrecht. Wir sind im Gebet Beschenkte. Und mir tun die Menschen so leid, die in Leitungsfunktion sind, sei es in der Wirtschaft oder in der Politik. Immer wenn ich Nachrichten höre und lese, dann denke ich, wie will unsere Regierung Entscheidungen treffen? An was orientieren sie sich? Was für ein Vorrecht haben wir, dass wir Gottes Wort als Richtschnur haben und seinen Geist, der uns leitet? Und es gibt Mut, nach vorne zu gehen. Es gibt Hoffnung, nach vorne zu gehen. Und wir haben ja normalerweise die Gepflogenheiten, dass wir unsere Hände falten. Weiß jemand, woher das kommt? Die Geste vom Händefalten? Das kommt aus früheren Zeiten, irgendwann Mittelalter oder Frühmittelalter, wenn ein Untergebener sich seinem Herrn unterworfen hat, dann hat er sich vor ihm niedergekniet, hat seine Hände gefaltet und seine gefaltete Hände in die Hände seines Herrn gelegt und hat gesagt, all meine Kraft gehört dir, nimm du es in deine Hand. Ich falte meine Hände, weil du derjenige bist, der mich beschützen muss. Und das dürfen wir tun im Gebet. Unsere gefaltene Hände in seine Hände legen, weil er der Herr ist, der über allem steht. Was für ein Vorrecht. Durch Jesus die Verbindung, dass wir fruchtbar werden, dass dein Leben einen Unterschied macht. Im Gebet sieht Gott dich, er sieht dich liebend an. Im Gebet will Gott dich beschenken. Durchs Gebet will Gott dich leiten. Wenn du wüsstest, was Gott im Gebet mit dir vorhat.